Wir sind verbunden nach Berlin.
Hallo.
Hi. Ihr seid ein bisschen unter Zeitdruck, weil ihr demonstriert jetzt gleich in Berlin auch, ne?
Genau, ich bin schon so ein bisschen hibbelig, weil es genau jetzt geht's gleich los. Also die Demo geht erst um 18 Uhr los, aber wir treffen uns natürlich ein bisschen vorher, um alles aufzubauen.
Ja.
Und jetzt so, genau, sozusagen die große letzte Stille vor dem Sturm. Wobei, jetzt bin ich ja gerade nicht so still, aber also genau.
Ja, vielleicht erzählst du, fast ist das ja jetzt schon auch hier in dieser Verbindung ein bisschen Tradition, dass wir uns so mindestens einmal im Jahr zu diesem Thema treffen. Was haben die sich diesmal einfallen lassen, so diese Evangelikalen, und wer versammelt sich unter deren Schirm eigentlich alles so?
Also wir sind gespannt, was morgen so passiert. Was wir jetzt im Vorhinein so beobachten konnten, was schon interessant ist, ist, dass der AfD-Bundesvorstand auch dazu aufgefordert hat, sich dem Marsch anzuschließen vor ein paar Tagen. Das sagt ja schon einiges. Ja. Und sozusagen dann auch, genau, der Marsch auch nochmal gesagt hat, dass die anderen, also CDU da so, ja auch nochmal dazu aufrufen könnten, also müssen das bürgerliche Spektrum wieder mitnehmen wollen, aber ja, das ist ja schon mal ein Signal. Und was könnte noch, also in der Richtung, wer ist das so und wer versteckt sich dahinter? Da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber was vielleicht gerade aktuell ganz spannend ist, haben wir so ein bisschen Nachforschungen betrieben noch mit Nathanael Leminski, der Staatssekretär in NRW gerade noch ist und einer so der engsten Vertrauten von Laschet. Und das ist, also sozusagen auch wenn jetzt Laschet irgendwie nach Berlin kommt, auf jeden Fall auch jemand, der dann dazugehört und der ist so ein urkonservativer katholischer Typ halt. Also nach seinem Abi hat er irgendwie so eine Gruppe gegründet, die heißt Generation Benedikt. Die haben sich irgendwann umbenannt in Initiative Pontifex und so. Also schon so krasse Abtreibungsgegner. Und auch eng verbunden mit dem Ehepaar von Storch zum Beispiel und so. Also da sieht man so ein bisschen an so einzelnen Figuren ja auch manchmal, wer in diesem Milieu von dieser selbsternannten Lebensbeschützung sich so rumtummelt und wie eng die aber auch halt eben mit so hochrangigen Politikern verbunden sind und dann denen doch auch sehr strukturell sehr vertreten in deutschen Institutionen. So, ne?
Ja.
Das ist vielleicht so ein Beispiel, was gerade so sehr aktuell ist, natürlich vor den Wahlen. Ja.
Bei diesen Typen, Lewinsky oder so, den Namen habe ich gar nicht so.
Leminski heißt er.
Leminski. Ging ja vor ein paar Wochen auch rum, dass der tatsächlich nicht nur ein enger Vertrauter, sondern ein enger Mitarbeiter ist. Ich glaube sogar in der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen.
Genau.
Und dass da familiäre Verbindungen bis in die Loge 2 reichen, also eine ganz reaktionäre Vereinigung in Italien und zum Vatikan hin.
Ja, das ist schon, würde ich so sagen, so ein Beispiel. Also erstmal kann man sich ja auch fragen, wie sehr man sich dann doch in so Einzelpersonen so rein verstrickt bei diesen Recherchen und das so ein bisschen Nerdwissen wird, aber das finde ich so griffig, weil das so sehr konkret macht. Und der ja wirklich jetzt nicht irgendwer ist, ne, sondern ja, direkt am Kanzlerkandidaten dran. Und das irgendwie, also ich finde zum einen dieser Antifeminismus, der in der Lebensschutzbewegung ja so mega präsent ist, an dem wird es so sehr deutlich, wie diese Verknüpfung zwischen diesen schrulligen Leuten, die da morgen kommen, und der realen Politik aber dann trotzdem ist. Also weil das ja auch manchmal uns so angetragen wird, warum wir uns überhaupt damit so beschäftigen, wenn das irgendwie nur noch so ein Randphänomen ist, weil der gesellschaftliche Konsens ist ja irgendwie doch eigentlich, dass Schwangerschaftsabbrüche voll okay sein müssen oder so. Man sieht, nee, das ist halt wirklich jetzt nicht irgendwie nur so ein paar durchgeknallte Autos, die da irgendwie so aufmarschieren, sondern das sind schon ranghafte Leute. Und genau, und auch gleichzeitig in so eine Linke hinein zu sagen, Antifeminismus ist halt auch ein ganz, ganz grundlegender Pfeiler von rechter Ideologie, und das müssen sozusagen auch Leute, die sonst mit vielleicht aus einer linken Perspektive Feminismus nicht so mitdenken, auch auf dem Schirm haben, dass sozusagen diese rechten Politiker auch da auf jeden Fall da auch was zu sagen haben und das sozusagen ein ganz, ganz zentrales Thema ist auch.
Ja.
Ja. Das finde ich so ganz spannend an dem
auch so fest. Ja, definitiv. Ist tatsächlich so, dass dass so abwegig ist, was dort vorgetragen wird, dass man Mühe hat, das ernst nehmen zu können und dann eben eingeholt wird, regelrecht, von dem, was sie und wie sie politisch auftreten, wie wirksam sie sind, vernetzt sie sind in politischen Netzwerken und was gesellschaftlich an Gewalt von ihrem Einfluss, wie soll man sagen, also von Einflussspektrum sozusagen ausgeht, tatsächlicher und täglich ausgeübter Gewalt. Und insofern eure Proteste, die heute beginnen, schaffen zumindest mal so eine Öffentlichkeit. Bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal, was haben die morgen vor?
Also, die haben ja meistens nicht so viele unterschiedliche Sachen immer vor. Jedes Jahr eigentlich ziemlich ähnlich, dass sie jetzt halt irgendwie da entweder vom Bundestag oder vom Brandenburger Tor bis morgen diese versammeln und da so eine Auftaktkundgebung haben. Dann kommt meistens irgendwann so eine Schweigeminute, wo sie dann ihrer Ansicht nach getöteten Kindern gedenken. Und dann marschieren
den, den getöteten Kindern, damit meinen sie Föten, die abgetrieben worden
genau.
sind.
Genau, ja. Also der ursprüngliche Name, also bevor die sich umbenannt haben in Marsch für das Leben, hieß auch 1000 Kreuze Marsch, ja. Weil sie sich so eine Zahl ausgedacht haben, die total unhaltbar ist, dass irgendwie jeden Tag 1000 Föten abgetrieben werden und demnach, also ich sage es immer, in dieser Ideologie in Anführungsstrichen Kinder getötet werden. Also natürlich, also weder die Zahl noch irgendwas davon stimmt, aber daher kommt auch diese Kreuzsymbole. Und genau, dann machen die dann da diesen Marsch. Mal schauen, wie ungestört oder eben auch nicht. Also ich hoffe natürlich sehr gestört, dass sie sehr gestört werden. Aber das ist so das Hauptevent und drumherum haben die immer so ein Begleitprogramm. Dann gibt es irgendwie noch einen Gottesdienst am Abend und irgendwelche Veranstaltungen vorher, nachher. Genau, aber das ist so die also der Marsch an sich ist halt so eine Art Trauermarsch.
Inszenierung.
Inszenierung, genau, mit diesen weißen Kreuzen und ja.
Schwarze Kutten und weiße Kapuzen sind aber nicht dabei, oder?
Also, die sind schon, du meinst jetzt wirklich so ganz klerikale Leute?
Ja.
Die sind schon so vereinzelt, aber das sind also. Manchmal wundert man sich auch, wie viele junge Leute, die dann doch so ganz normale Klamotten anhaben. Aber ja.
Ja. Dass sie das jetzt gerade eine Woche vor der Bundestagswahl in Berlin veranstalten, ist das mehr oder weniger Zufall oder ist das auch Plan?
Ich glaube, dass es jetzt so es ist jetzt wahrscheinlich kein Zufall, sondern es ist halt einfach das Wochenende, wo die das jedes Jahr machen.
Ah, ja.
Also in dem Sinne ein bisschen Zufall, aber ja, hat es glaube ich wenig damit zu tun. Aber es sind also bestimmt Verweise darauf geben, da schauen wir ja auch morgen spricht oder Grußworte sendet. Dann beobachten.
ich meine mich zu erinnern, dass das letztes Jahr irgendwie so ein richtig langer, stundenlanger Marsch werden sollte. Ist das diesmal auch so oder ist meine Erinnerung da auch falsch?
Also, es dauert schon immer ein paar Stunden, aber die haben so eine, also die Route ist bekannt. Die ist, ich würde sagen, mittellang. Das dauert schon immer eine Weile, weil die Auftaktrundgebung bei denen schon auch immer mindestens eine Stunde, vielleicht auch mehr anderthalb dauert. Aha. Und dann laufen die jetzt auch nicht so zackig. Also, die sind da schon eine ganz schöne Weile beschäftigt, ja. Aber das war jetzt letztes Jahr nicht unbedingt jetzt so außergewöhnlich lange oder so. Ich weiß nicht, woran du dich erinnerst.
Ja.
Ich meine, das, wo es richtig lange dauert hat, das war vor 2 Jahren, als ich Aktivistin hatte, die blockiert haben. Ja. Standen sie eine Weile fest, aber ansonsten ist das, würde ich sagen, immer ungefähr ähnlich.
Ah ja. Und kommen wir zu euren Gegenaktivitäten. Was ist vorgesehen? Ihr startet heute, hattest du schon erzählt.
Genau, gleich gehe ich los. Wir haben ab 18 Uhr eine Vorabenddemo geplant, wo wir, also wir versuchen eigentlich immer, wo wir irgendwas auch noch zu machen, wo wir uns nicht nur an denen abarbeiten, sondern irgendwie auch so ein bisschen was Eigenes machen, was auch einfach so gut tut. So, also sonst wird man ja auch irgendwann verrückt, wenn man nur irgendwie sich ständig mit denen konfrontiert und nur mit denen beschäftigt. Und das ist heute Abend, glaube ich, so ein bisschen das Event, wo wir irgendwie sagen, kommt alle dahin, wir laufen auch an verschiedenen Gebäuden vorbei, die irgendwie mit der Lebensschutzbewegung zu tun haben. Und das so, also ja, ich hoffe, das wird so eine richtig kämpferische, coole Vorabenddemo. Und dann sind alle hoffentlich richtig motiviert, gehen total früh schlafen und stehen morgen früh auf und dann sorgen Vormittag wieder nach Mitte zu kommen. Und da haben wir, also der Marsch, deren Auftaktveranstaltung, die fängt um 13 Uhr an und die reisen dann, also kurz vorher da alle so irgendwie zum Hauptbahnhof oder rundherum um das Brandenburger her an. Die kommen ja aus ganz Deutschland angefahren. Und da haben wir ab 12 dann schon eine Kundgebung angemeldet am Hauptbahnhof, sodass da auch Leute auf jeden Fall das Recht haben, hinzukommen und durchzukommen, wenn es irgendwie Polizeisperren schon gibt. Und hoffen, dass wir dann schon sozusagen auf deren Hinweg da schon genug FeministInnen irgendwie am Rand stehen, um das so ein bisschen zu versüßen, wie sie dann darüber laufen. Ist so ein bisschen die Idee und dann sozusagen von der Kundgebung ausgehend, das so als Anlaufpunkt haben wir uns gedacht, wo man dann immer so ein bisschen Informationen kommt, was passiert gerade wo, haben wir wieder so ein dezentrales Konzept, dass überall dann so ein bisschen Störaktionen passieren und in der Stadt auftreten, sodass das so ja rundherum in die Route den ganzen Tag so ein bisschen genervt werden.
Ja. Ich entnehme so deiner Stimmung, dass ihr eigentlich ganz motiviert und ganz guter Dinge seid, was eure Möglichkeiten angeht. Und vielleicht spielt ja auch, dass ihr endlich mal rauskommt aus Corona, Lockdowns und Ähnlichem dabei eine Rolle.
Ach, ich bin hervorragender Dinge. Also ich habe das Gefühl, es ist jetzt irgendwie so dieser Moment, wo man so wochenlang irgendwie alles in sowas reinsteckt und jetzt sitze ich hier und rede so mit dir und gleich geht's los und man kann jetzt nicht mehr so viel ändern, aber ich glaube, es wird richtig cool und ich vertraue da sehr auf die Kreativität unserer Leute, die da sich bestimmt auch einmal was Tolles einfallen haben lassen. Genau, und von den meisten Sachen weiß ich ja auch schon passiert. Ich glaube, es wird so traurig die Veranstaltung ist und so gruselig, finde ich, ist es trotzdem auch immer ein cooler Tag, weil für mich, ich bin ja auch nicht neutral, aber für mich ist die Deutungshoheit an dem Tag in Mitte schon ziemlich eindeutig. Also ich glaube, das kann uns keiner mehr nehmen, dass wir da wesentlich sympathischer, kreativer und cooler auftreten und auch einfach mittlerweile so die besseren Argumente, die besseren Aktionen und sowieso besseren Outfits haben. Also das
ich würde das zusammenfassen als das bessere Leben oder die bessere und deutlichere Lebendigkeit.
Ich denke auch, also das Konzept von Leben, was wir haben, ist, glaube ich, lebenswerter und auch, ich würde auch sagen, dass die Welt, die wir wollen, glaube ich, auch mehr die ist, vor der die Leute keine Angst haben müssen, sondern der alle irgendwie glücklicher leben können.
Ja. Bleibt vielleicht noch so ein kleines Schlusskapitel zu der Frage, was ist aus den ganzen Repressionsandrohungen und den Prozessen, mit denen ihr überzogen worden seid und werdet geworden und wie ist da der Stand?
Das war sehr anstrengend. Also
das
war jetzt seit dem vorletzten Marsch und der Sitzblockade das große Thema, mit dem wir uns leider rumschlagen mussten. Und die meisten Prozesse, soweit ich das überblicke, sind jetzt eigentlich durch, zumindest die, bei denen es die allermeisten Prozesse, es wurden ja alle Prozesse vor Gericht geführt und dann meistens wegen der Rückfälligkeit längst eingestellt. Oft, also ein bisschen unterschiedlich, aber oft gegen eine Spendenauflage. Oft auch dann eine Spende an einen selbstgewählten gemeinnützigen Verein.
Mhm.
Und sagen, das ist juristisch dann für die einzelnen Personen ganz gut gelaufen, weil eine Einstellung natürlich was, also keine Folgen dann hat in dem Sinne, außer dieser Spende. Aber es gibt ein paar Leute, die Freispruch wollten und ins Berufung gegangen sind und es nicht angenommen haben, dieses Angebot, Einstellung gegen Spende. Und da läuft jetzt zum Beispiel am 6. Oktober wieder so ein Berufungsprozess vor dem Oberlandesgericht. Vielleicht so viel dazu dem Stand. Und was man schon auch sagen kann, ist, dass wir schon also sehr, sehr, sehr viel Solidarität erfahren haben. Also so am Anfang natürlich erstmal so aus dem bekannten Milieu, das sich für Repression interessiert, so die eigene Szene. Aber wir haben dann auch so eine Kampagne mit dem Berliner Bündnis gegen Rechts gemacht. Und da haben sich auch dann echt auch Mitglieder aus dem Bundestag oder also auch so bürgerlichere Leute, Presse, JournalistInnen, AnwältInnen uns angeschlossen, Clubs oder also wirklich so Hinz und Kunst. Und das war schon sehr cool zu merken, dass es wirklich dieser Vorwurf der Nötigung bei einer Sitzblockade einfach so absurd wirkt, dass schon viele Leute also als Problem gesehen haben und uns da sozusagen unterstützt haben und auch finanziell. Also wir haben unglaublich viele Spenden bekommen.
Cool.
Konnten alle finanziell unterstützen und ja, das ist, würde ich sagen, für den Mist, der es ist, relativ gut gelaufen, wie wir das ein bisschen auffangen und begleiten konnten. Und glaube ich, eine ganz gute Erfahrung gewesen am Ende für alle AktivistInnen, dass wir schon da irgendwie geschlossen durchgehen. War immer jemand mit im Gericht, wir haben Selbstbeobachtung, es waren immer Leute bei Kundgebung und so, das war schon so gut, wie es irgendwie geht, war es, glaube ich, die Erfahrung.
Ja.
Positiv, wie sie sein kann halt.
In der schwierigen Situation. Ich erinnere mich, im Winter bei Kälte gelesen zu haben, einen Aufruf und wir vergessen ja nicht, dass der Winter noch der Tiefpunkt der Corona-Situation war, einen Aufruf gesehen habe, wo ihr vor ein Gericht gezogen seid und sehr sorgfältig auch beschrieben habt, wie ihr das machen könnt, Corona-geschützt und trotzdem die Solidarität in dieser Kälte des Winters und der Corona-Situation geben könnt und organisieren könnt.
Hm.
Und Dafür hört sich das richtig gut an, was du erzählst gerade.
Ja, also ich meine, es war ja auch ein extrem kalter, ein extrem deprimierender Winter. Ja. Genau, das wäre natürlich doppelt und dreifach traurig gewesen, wenn man dann da so alleine in sein Gerichtskämmerchen da marschieren musste. Aber so, ich denke, ja, wir haben da wirklich auch viel Arbeit reingesteckt und ich glaube, es hat sich gelohnt. Also ich glaube, das hat echt zusammengeschweißt und auch das macht ja dann doch auch was so vielleicht langfristig für so Aktivismus und so eine Community, wenn man sich dann irgendwie zusammengehörig fühlt und irgendwie so, ja, irgendwie liebevoll miteinander da umgeht. Mhm. Ja, das war uns schon wichtig.
Schön zu hören. Mhm. Ja, ich weiß nicht, du kannst ja nochmal zusammenfassen vielleicht, wenn du und die Daten für wann und wo, falls Leute sich jetzt aus Hamburg auf den Weg machen sollten, wäre es wohl für heute ein bisschen spät. Ja. Aber vielleicht werden wir auch in Berlin an manchen Stellen gehört und vielleicht ist das ja noch eine Motivation für den Abend.
Ja, also ich meine, wenn man jetzt sofort zum ICE geht in Hamburg, schafft man es vielleicht ja auch. Vielleicht starten wir ja auch ein bisschen später, wir verpassen den ersten Redebeitrag. Also jetzt gleich um 18 Uhr am U-Bahnhof Adenauerplatz starten wir in die Vorabenddemo in Berlin. Und genau, also für die Leute aus Hamburg vielleicht interessanter, ab morgen Vormittag ab 12 ist dann am Hauptbahnhof die Kundgebung angemeldet. Das ist für Leute, die hier vor Ort nicht so vernetzt sind, glaube ich, auch ein guter Anlaufpunkt, um sich zu informieren und ein bisschen zu hören, wo könnte das passieren, wo könnte man sich jetzt hinwenden. Ja, das ist so das.
Ja, dann gehen zumindest 1000 Grüße raus hier aus Hamburg zu euch.
Ja, vielen Dank.
Großes Daumen drücken und wir wünschen euch eine gute Stimmung dort und einen guten Verlauf.
Vielen Dank. Ja, viele Grüße zurück an euch und schön, dass wir immer einmal mehr plaudern.
Ja. Okay, also wir hören uns bestimmt wieder. Falls das für euch wichtig und notwendig ist, meldet ihr euch auch noch für eine Nachberichterstattung.
Okay.
Kann ja sein, dass man einzelne Dinge vielleicht noch unbedingt auch schnell öffentlich machen muss dazu.
Meldet mir jetzt mal dir.
Jo, danke. Alles dann Gute, ja?
Dann gehe ich mal los.
Jo.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Soweit unser Gespräch nach Berlin und mit Berlin.